Vers 1 bis 10. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie sah, dass er schön war, und verbarg ihn 3 Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz, das ist Naturasphalt, und mit Pech und legte das Kind hinein und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte sich von fern, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um an den Strom zu baden, und die Dienerinnen gingen an das Ufer des Stromes entlang. Und als sie das Kästchen im Schilf sahen, sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. O, ein weinender Knabe! Und sie hatte Mitleid mit ihm, und sie sprach: Von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und seine Schwester sprach zu den Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen rufen, dass sie dir das Kind stille? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihm: Geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und stille es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Und die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose, das ist aus dem Wasser gezogen, und sprach: Denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Soweit die Schrift.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Nachdem wir in den letzten Predigten über Hebräer 11 schon einiges über die Patriarchen gehört haben, Abraham, Isaak, Jakob, Josef und so weiter, werden wir heute eine weitere Persönlichkeit uns anschauen, von der wir auch schon gehört haben in der Textlesung. Er hat einen Lebenslauf der Mose, wo uns auch ein großartiges Zeugnis seines Glaubens, ja vor allem seines beharrlichen Glaubens vorgestellt wird. Und wir lesen, wer eine Bibel dabei hat, aufschlagen möchte, aus Hebräer 11, Verse 23 bis 29. Hebräer 11, 23 bis 29. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie es versuchten. Wenn wir an Mose denken, dann kennen wir ihn wahrscheinlich vor allem als den großen Führer des Volkes Israel, der sie herausgeführt hatte aus Ägypten durch die Wüste, ja bis an den Start des verheißenen Landes. Doch Mose, der ja aus dem Wasser gezogene war, er war nicht nur selber ein Führer, sondern er war eigentlich viel häufiger noch ein Geführter von Gott. Er nahm ihn an der Hand und hat ihn begleitet. In seinem Leben sehen wir, glaube ich, sehr deutlich, dass nicht seine Lebensleistung das Beeindruckende ist, sondern vielmehr das, was Gott durch ihn und mit ihm tut. Durch Moses unerschütterlichen Glauben konnte Gott ihn auf ganz wunderbare Weise gebrauchen, um eben das Volk aus der Knechtschaft herauszuführen. Und dadurch ist er für uns ein großes Vorbild geworden, ein Vorbild des Glaubens, der Gottes Wege mitgeht, durch dick, durch dünn, durch Schwierigkeiten, durch Höhen und auch durch Tiefen. So habe ich auch das Thema für heute Morgen genannt, der Glaube, der Gottes Wege mitgeht. Der Glaube, der Gottes Wege mitgeht. Und dieser Glaube zeigt sich hier in drei Schritten. Der erste lautet, die eigenen Pläne aufgeben. Das müssen sowohl die Eltern von Mose als auch Mose selber. Das zweite ist, sich Gott zuwenden, weg von der Sünde hin zum lebendigen Gott. Und das dritte lautet, mit Gott durch dick und dünn. Egal welche Schwierigkeiten kommen, Gott hilft hindurch. Starten wir mit dem ersten Glaubensschritt, die eigenen Pläne aufgeben. In unserem Text sehen wir hier ein interessantes Detail am Anfang. Nicht der Glaube von Mose wird uns hier als erstes geschildert, sondern der Glaube seiner Eltern steht im Vordergrund. Sie sind hier nämlich herausgefordert, wenn wir die Geschichte ein bisschen zurückspulen, ihre eigenen Pläne, die sie mit ihrem Baby Mose hatten, von Anfang an aufzugeben. In 2. Mose 2, wie wir es auch vorher gehört haben, erfahren wir von diesen Eltern, aber wir erfahren gar nicht so wahnsinnig viel über seine Kindheit, über seine Geschichte, außer eben, dass sie das Kind 3 Monate versteckt hielten und als es nicht mehr ging, sie es auf den Nil in ein Körbchen gebracht haben, wo es die Tochter des Pharao eben gefunden hat. Interessant ist aber, dass das Neue Testament uns mit weiteren Informationen versorgt, die wir im Alten Testament gar nicht finden. Schon in Apostelgeschichte 7, die Rede des Stephanus, finden wir weitere Details. Und hier in Hebräer 11 wird nochmal manches ergänzt. So wird also das Bild ein bisschen größer, um sagen zu können, ja, Gottes Geschichte mit Mose beginnt nicht erst mit seinem eigenen Glauben, als er herangewachsen war, als er größer war, sondern Gott hatte seine Hände schon von Geburt an hier im Spiel, hat die Hände über sein Leben gehalten und auch dafür gesorgt, dass die Eltern schon im Glauben gehandelt haben. Ihr Glaube zeigt sich nämlich im Verstecktheiten des Baby Mose. Sie vertrauten in dieser Zeit völlig darauf, dass Gott eingreifen würde, dass er irgendwie eine Lösung für dieses Kind hatte. Es heißt so schön in Apostelgeschichte 7, Vers 20, eben als Stephanus vor den Israeliten sich verteidigt und sagt, in dieser Zeit damals wurde Mose geboren, ein Kind, an dem Gott gefallen hatte. Ein Kind, an dem Gott gefallen hatte. Mit ihm hatte Gott also etwas Besonderes vor. Das war den Eltern auch irgendwie klar, dass ja, Gott mit ihm einen Plan hatte, einen besonderen Weg gehen wollte. Gott gab ihnen diese Gewissheit und deshalb entschieden sie sich auch, gegen das damalige Gebot des Kaisers zu handeln, des Pharao. Dieser hatte nämlich in 2. Mose 1, Vers 22 dieses furchtbare Gebot erlassen, dass alle männlichen Kinder in den Nil geworfen werden sollten. Ein schreckliches Vorgehen gegen das Volk Gottes, das sich ja leider in der Geschichte noch häufig wiederholen sollte. Mose hatte also das Vorrecht, Eltern zu haben, die auch gläubig waren, die auf Gott vertraut haben, die Gott fürchteten. Ja, er hatte Eltern, die Gott sogar mehr fürchteten als den Pharao, den stärksten Mann der Welt damals. Ohne die Konsequenzen irgendwie zu fürchten, trotzten sie der Verordnung des Pharao. Warum? Weil sie glaubten, dass Gott ihr Kind bewahren wird. Sie wussten nicht genau wie, aber sie vertrauten ihrem Gott. Und auch in unseren Reihen, hier im Hole, haben wir viele Eltern mit Kindern. Manche Kinder sind ein bisschen kleiner, manche sind ein bisschen größer. Manche haben vielleicht schon wieder eigene Kinder, aber die Fragen bleiben immer dieselben, damals wie heute. Eine Frage, zum Beispiel die Frage der Priorität, lautet: Wen fürchten wir mehr? Gott oder die Menschen? Sein heiliges Wort oder menschliche Vorschriften? Wie gut kennen wir überhaupt Gottes Vorschriften, Gottes Gebote, sein Wort? Und schaffen wir es auch, dieses Wort mit hineinzunehmen in den Alltag? Ganz besonders auch in den Alltag der Familie, der Kinder, unseres Umfeldes. Leben wir als gläubige Eltern unseren Kindern ein gottesfürchtiges Christsein vor? Diese Frage stelle ich zuallererst natürlich mir selber, auch als Familienvater, weil es eine große Herausforderung ist, selber voranzugehen, Vorbild zu sein, Gott zu fürchten und ihn als Familie auch in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich merke, wie sehr wir die Gnade, von der wir vorher auch gesungen haben, hier immer wieder brauchen. Eine zweite Frage betrifft die Bindung an unsere Kinder. Wie sehr hängen wir an unseren Kindern? Wie sehr krallen wir uns vielleicht an ihnen fest, klammern uns mit aller Kraft an sie, als wären sie uns für die Ewigkeit gegeben, als wären sie unser Eigentum? Und direkt auf den Text angewendet, ist, glaube ich, auch die Frage wichtig: Darf Gott unsere Pläne durchkreuzen? Unsere Pläne, die wir für unsere Kinder haben, darf er sie durchkreuzen, wenn er andere Pläne hat für unser und für ihr Leben? Die Pläne von Moses Eltern wurden schon sehr früh durchkreuzt. Extrem früh. Quasi kurz nach der Geburt mussten sie ihr Kind schon loslassen. Sie hatten es doch gerade erst bekommen. Wir heute haben meistens mehr Zeit dafür, mehrere Jahre, Jahrzehnte. Und doch ist es gut, glaube ich, sich schon ganz am Anfang, zu Beginn bewusst zu machen: Ja, Kinder sind uns nur geliehen. Sie gehören nicht uns. Gott hat sie uns für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt, um sie in der Furcht und Ermahnung Gottes zu erziehen. Aber sie sind nicht unser Eigentum. Ein großer Auftrag. Eine große Verantwortung, die Gott uns hier zumutet und wozu wir immer wieder seine Hilfe, seine Kraft ganz besonders brauchen. In unserem Text wird zudem deutlich, nicht nur Moses Eltern, sondern auch Mose selber musste schon früh lernen oder durfte schon früh lernen, wie Gott seine Pläne durchkreuzen kann. Wie er seine eigenen Pläne nämlich bereit ist abzugeben. Wir lesen in Vers 24: Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er weigerte sich weiterhin am Hof des Königs dort genannt zu werden. Er, der als Adoptivsohn im Pharao-Haus zu Hause war, der die beste Ausbildung und Unterweisung bekommen hatte, die man damals bekommen konnte. Er legte keinen Wert auf den Ruhm Ägyptens. Er legte keinen Wert auf die Ehren, die ihm zur Verfügung standen als Königssohn. Nein, als er groß geworden war, also zum Mann herangewachsen, zog er es vor, zurück zu seinen Wurzeln zu gehen, hin zum Volk Israel. Das heißt, die kurzen Jahre, die er als Baby und Kleinkind noch im Hause seiner Eltern verbracht hatte bei den hebräischen Eltern, die müssen extrem prägend für ihn gewesen sein, dass er sich hier als Erwachsener wieder so zurückerinnert und weiß genau, wo er herkommt. Das heißt, mit welcher Hingabe und Treue muss wohl auch seine Mutter in jenen ersten Jahren ihren Sohn die Geschichten vom Handeln Gottes erzählt haben. Von Abraham, von Isaak, von Jakob, von ihrem großen Gott, Jahwe. Und wie wird sie ihm immer wieder verdeutlicht haben, dass seine Zugehörigkeit zum Volk Israel von ganz entscheidender Bedeutung ist. Diese beständige Unterweisung fand bei Mose nämlich jetzt im Erwachsenenalter Widerhall. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der uns in die Geschichte Moses noch weiter mitnimmt, und zwar, wo wir sehen, wie er anfängt, sich Gott zuzuwenden. Die erste Begegnung mit seinen hebräischen Brüdern, als er nun erwachsen ist, beziehungsweise er ist ja schon 40 Jahre an dieser Stelle, das verlief nicht so ganz nach Plan. 2. Mose 2, ab Vers 11 lesen wir davon, sein vorschnelles Handeln mit dem Totschlag von dem Ägypter, als er die unterdrückten Hebräer sieht, das war nicht Gottes Lösung für sein Volk. Und daher gibt ihm Gott nochmal 40 Jahre Bedenkzeit. In der Wüste Midian, Ausrüstzeit. Er durfte an die Wüstenakademie in Midian Lehrjahre mit Gott durchziehen, um eben zu lernen, Mose, nicht mit eigenen Mitteln sollst du kämpfen, sondern vertrau auf meine mächtigen Taten und Wunder. Nur damit schaffen wir es, aus Ägypten herauszukommen. Und dort in Midian begegnet ihm dann Gott auch persönlich, eben nach weiteren 40 Jahren im brennenden Dornbusch. Und dieses Erlebnis, es muss so packend, es muss so bewegend für ihn gewesen sein, dass er Zeit seines Lebens nicht mehr aufhört, diese Beziehung zu seinem Gott zu pflegen. Diesem Gott bedingungslos zu vertrauen in allen Höhen und Tiefen und Herausforderungen, die er ja mit seinem Volk dann die ganzen Jahre hatte. So lesen wir deshalb in Vers 25, Mose, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Das hat er vorgezogen, mit dem Volk zu leiden. Mit diesem Entschluss, lieber zurück zum Volk Israel zu gehören, hatte Mose eine Entscheidung in seinem Leben getroffen, die hatte große Folgen, große und weitreichende Konsequenzen. Auf der einen Seite lockte er das dekadente Leben im Hof des Pharao, das verbunden gewesen wäre mit allerlei Annehmlichkeiten, mit Luxus, mit ganz viel sündigem Lebenswandel. Als Sohn des Pharao hätte er sich problemlos dieser seltsamen Mischung aus Vornehmheit und Sittenlosigkeit hingeben können, die ja oft in solchen Königshöfen vorherrschte. Die andere Option, die sah nämlich überhaupt nicht attraktiv aus, rein äußerlich. Die Hebräer, sie waren unfreie Sklaven, die Tag und Nacht hart schuften mussten, arbeiten bis zu Umfallen, die sehr zu leiden hatten unter den Aufsehern der Ägypter. Aus diesem Leben wollte man höchstens herauskommen, aus der Sklaverei, aber doch nicht freiwillig, sich hineinbegeben. Und doch geht Mose genau diesen Weg. Er entscheidet sich, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden, als mit dem flüchtigen Genuss der Sünde sich hinzugeben. Vers 25. Ich glaube, zu solch einer Entscheidung gehört nicht nur großen Mut, sondern, und das zeichnet Mose eigentlich aus, es gehört ein großer Glaube dazu. Warum? Der Glaube, er bewertet die sichtbaren Dinge, die vor seinen Augen sind, anders. Er gibt ihnen ein anderes Gewicht. Der Glaube hat einen viel weiteren Horizont in die Ferne, in die Zukunft, in Gottes Ewigkeit. Der Glaube weiß, dass Sünde eben keine dauerhafte Erfüllung für das Leben zu bieten hat, sondern dass es am Ende unser Leben nur kaputt macht, nur zerstört. Und deshalb wählt Mose den Weg aus der Fülle in die Armut. Freiwillig geht er diesen Weg. Eben weil er die Schätze der zukünftigen Welt höher einschätzt als allen irdischen Reichtum Ägyptens. Und ohne dass sich Mose wahrscheinlich dieser heilsgeschichtlichen Bedeutung seines Handelns bewusst ist, richtet Gott hier auf heimliche Weise in seinem Leben ein Zeichen des Glaubens auf, das für alle Zeiten gilt. Sein Weg fort vom ägyptischen Hof hin zum verachteten Volk Gottes, das wird eigentlich zum Vorbild für jeden, der den Weg des Glaubens mit Jesus einschlägt, der in die Nachfolge Jesu hineintritt. Auch wir kommen nicht drum herum, die Schmach des Christus zu tragen, wie es hier in Vers 26 heißt. Mose war bereit, diese Schmach, dieses Leiden mitzutragen. Und so gilt es auch für uns. Als Jünger Jesu schwimmen wir nicht mehr im Strom der Masse mit. Der Kreuzesweg ist kein Weg des Triumphes, des Erfolges, sondern es ist ein Weg, der uns vielmehr aus der Masse heraustreten lässt. Denn wir streckenweise sogar alleine mit unserem Herrn gehen müssen. Es ist ein Weg der Verachtung, der Ablehnung durch die Gesellschaft, durch die Mitmenschen um uns herum. Aber es ist gleichzeitig auch ein Weg mit einem wunderbaren Endziel, mit einer großartigen Hoffnung. Darauf lebte nämlich auch Mose schon ganz fokussiert zu in seinem Leben. Deshalb heißt es in Vers 26 hier am Ende, er hatte die zukünftige Belohnung im Blick. Das war auch ein Teil seiner Motivation. Er wusste, was Gott für ihn in Ewigkeit vorbereitet hatte. Und das gab ihm Kraft, das gab ihm Antrieb, Gott treu zu bleiben durch dick und dünn. Für ihn, wie auch für uns heute, gilt deshalb alle Not, die uns begegnet im Leben. Alle Anfechtung, wie sie auch immer aussehen mag, jede Schwierigkeit und Spannung in unserem Alltag lässt sich nur mit der Gewissheit tragen, ja, Gott bringt mich ans Ziel. Er hat eine großartige Zukunft für mich vorbereitet. Und dafür lohnt es sich auch auf irdischen Verzicht, auf irdischen Reichtum zu verzichten. Dafür lohnt es sich auch, gegen die Sünde anzukämpfen, mit seiner Hilfe der Versuchung widerstehen. Warum? Am Ende wartet er. Er, mein Heiland und mein Erlöser. Daran hielt sich Mose fest, sein ganzes Leben lang. Deshalb heißt es in Vers 27 dann so schön, er hielt sich an den Unsichtbaren. Und zwar wie? So als sähe er ihn. So wie ich den Noah jetzt auch sehen kann und viele andere von euch. So hat er mit Gott eine Beziehung gehabt. Ganz persönlich, ganz intim. Er wusste, Gott ist da. Mitten in meinem Alltag, mitten in meinen Situationen ist kein ferner Gott. Nein, er lebte, er hielt sich an den Unsichtbaren. So als sähe er ihn. So fest rechnete er mit der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Und beispielhaft werden uns hier im Text noch drei Ereignisse angeführt, die seinen Glauben an diesen unsichtbaren Gott ganz besonders unterstreichen. Zum einen, Vers 27, die Flucht aus Ägypten. Dann Vers 28, die Einsetzung des Passafestes. Und Vers 29, der Durchzug durch das Rote Meer. Damit sind wir am letzten Punkt der Predigt angekommen, mit Gott durch dick und dünn. Genau das hatte Mose nämlich in all diesen genannten Schilderungen erlebt. Alle drei Begebenheiten, die wir hier lesen, in diesen drei Versen, waren aus Glaubensentscheidungen heraus erwachsen. Und in allen drei Erzählungen war nicht Mose der Held, sondern Gott. Gott in seiner Retterkraft, in seiner Wunderkraft, der immer rechtzeitig eingegriffen hatte und für sein Volk gekämpft hat. Bei der Flucht aus Ägypten, Vers 27 beispielsweise, da war dem Mose die Gegenwart Gottes realer als der Zorn des Königs, der hinter ihm her war, der hinter ihm herjagte. Ein Mensch, der nur sieht, was vor Augen ist, der hätte das als größeres Problem wahrgenommen.
wenn die ganze Armee des Pharao hinter dir herrennt. Aber Mose sah den Unsichtbaren und vertraute ihm.
Oder bei der Einsetzung des Passafestes, Vers 28, wurde der Glaube von Mose und dem Volk dadurch sichtbar, dass sie den Weisungen Gottes gehorcht haben, das Blut an die Türpfosten gestrichen haben. Denn da, wo kein Glaube war, war auch kein Blut. Und dementsprechend traf das Zorngericht Gottes dieses Haus mit der Erstgeburt, mit dem Tod, ja, mit dem Tod der Erstgeburt des Hauses. Da, wo Glaube ist, ist immer auch Gehorsam. Das können wir hier festhalten. Und ohne Gehorsam gibt es keinen Glauben. Da, wo Glaube ist, ist immer auch Gehorsam. Genauso war es auch beim Durchzug durch das Rote Meer in Vers 29, da wo es menschlich kaum noch Hoffnung gab, weil vor ihnen das Meer war, hinter ihnen die Truppen des Pharao, da folgte Mose gehorsam den Anweisungen Gottes. Und unglaublich, er hat es ja selber auch noch nie erlebt, aber das Meer teilte sich, als er den Befehlen Gottes gehorchte. Gegen allen menschlichen Verstand hat er was getan und Gott hat sein Wort erfüllt, damit sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Allerdings nur für die Israeliten, nicht so bei den Ägyptern. Für sie wurde das Meer zur Todeszone. Das heißt, der Glaube bzw. der Mangel an Glaube machte hier den Unterschied. Das zu tun, was Gott gebietet, das bleibt immer das Kennzeichen eines Gläubigen, der Gehorsam. Der Unglaube, er versinkt in den Fluten. Der Glaube jedoch erfährt die Rettermacht Gottes. Ich glaube, das erfahren wir in unserem Leben auch immer wieder, wie der Unglaube uns in den Untergang führt, aber wie der Glaube Gottes Rettermacht erst recht zum Vorschein bringen lässt. Und die Grundlage hier bei allen diesen drei Ereignissen war, dass Mose sich diesem Gott gehorsam zur Verfügung gestellt hatte. Ich glaube, es ist gut, wenn wir dieses biblische Prinzip uns gut merken. Glaube und Gehorsam gehören ganz eng zusammen. Sie müssen immer Hand in Hand gehen. Nur wo Glaube und Gehorsam zusammengeht, kann Gott durch seinen Heilsplan nämlich mit uns Menschen zum Ziel kommen. Ansonsten, da wo wir es besser wissen, da wo wir ihm nicht vertrauen, wo wir lieber unsere eigenen Wege gehen, ja, da stehen wir seinem Handeln im Wege. Er kommt nicht zum Ziel mit unserem Leben. Interessant ist hier an dieser Stelle auch zu sehen, was Mose am Vorbild seiner gläubigen Eltern gelernt hat, wird nun, als er das vor Israel anführt, in seinem eigenen Leben sichtbar. Nämlich, der Gehorsam gegenüber Gott, er macht frei von Menschenfurcht. Das hatten wir schon mal in Vers 23 am Anfang unseres Textes vorher gehört. Die Eltern, sie fürchteten Gott mehr als das Gebot des Königs. Mose tritt also damit in die Fußstapfen seiner Eltern, wenn wir hier in Vers 27 lesen, im Vertrauen auf Gott verließ er, also Mose, Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Wie schön, was hier für ein Glaube sichtbar wird. Nicht mal die Drohungen des damaligen Weltenherrschers konnten ihm Angst einflößen. Sein Vertrauen galt diesem unsichtbaren, einzigen, wahren Gott. An ihm klammerte er sich fest und ist damit ein großes Vorbild für uns geworden. Ich stelle in Gesprächen immer wieder mal fest, wie oft auch wir Gläubige unter dem Druck der Menschenfurcht leben. Wie sehr wir abhängig sind von Meinungen, von Gedanken der anderen. Wie schnell tun wir Dinge, um anderen Menschen zu gefallen, um gut bei ihnen anzukommen. Wie oft sind wir vielleicht sogar parteiisch, handeln unfair, aus demselben Grund, weil wir unser gutes Image beibehalten wollen. Weil wir wollen, dass unsere Umgebung gut über mich denkt, dass sie mich nett finden, dass sie bitte auch bemerken, wie fleißig ich bin, welche Erfolge ich schon alle heimgefahren habe und so weiter. Ich glaube, Menschenfurcht und Menschengefälligkeit hängen ganz eng zusammen. Und beides steckt ganz tief in uns drin. Auch wenn wir das vielleicht nicht gerne zugeben, so tun, als wäre es gar nicht unser Problem. Doch, es ist unser Problem. Wir alle haben damit zu kämpfen. Und wir tun gut daran, wenn wir uns in Zukunft hier an Mose erinnern und wieder mehr darauf den Fokus legen, wie Gott über uns denkt, wie er die Lage einschätzt, was er wichtig findet, welche Gebote er uns gegeben hat. Und dass wir weniger darauf schauen, was Menschen über uns denken und was Menschen dazu sagen. Am Ende fordert Gott Rechenschaft nicht von meinem Chef, nicht von meinen Nachbarn, nicht von meiner Verwandtschaft, sondern von uns selber. Deshalb darf ich aufhören, mich voller Anstrengung um ein gutes Image nach außen zu bemühen. Ich muss mich nicht pausenlos dafür einsetzen, überall der Beliebteste, der Coolste, der Angesehenste zu sein. Viel wichtiger ist es doch, wie Gott mich sieht. Wie stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus? Da hinein lohnt es sich zu investieren, Kraft reinzugeben, Zeit hineinzugeben. Ich darf mich an den großartigen Verheißungen Gottes festhalten, darf sein Wort und all das, was wir in der Bibel finden, zu meiner Kraftquelle werden lassen, im Alltag, in den Höhen und Tiefen des Lebens. Das ist also das Fazit auch aus der heutigen Predigt, für den Unsichtbaren zu leben. Darauf kommt es wirklich an. Seine Wege mitzugehen, durch dick und dünn, weil er immer eine Lösung hat. Das dürfen wir hier von Mose lernen, mitnehmen. Auch was es heißt, in der Abhängigkeit Gottes zu leben, selbst in den größten Herausforderungen des Lebens. Mose erlebte die Worte, die mal in einem Kinderlied wie folgt lauten: Jeden Schritt und jeden Tritt geh du, mein lieber Heiland, mit. Jeden Schritt und jeden Tritt geh du, mein lieber Heiland, mit. Das wünsche ich uns für jeden von uns, für die neue Woche, dass wir das erfahren, dass Gott auf Schritt und Tritt mit uns geht. Dass er uns begleitet. Lasst uns das im Glauben annehmen und ja täglich gerne in Gottes Wegen gehen. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Jesus, ich danke dir für diesen Mann Mose, der ja so beeindruckend an dir festgehalten hat, dem Unsichtbaren, der sich ihm zwar gezeigt hatte am Anfang, aber ja, dem er mit so einem großen Vertrauen sein Leben hindurch vertraut hatte, an dir festgehalten hatte. Das ja, ist immer wieder eindrücklich zu sehen, wie er in den schwierigsten Situationen doch das tat, was du wolltest. Nicht das, was augenscheinlich menschlich vielleicht logisch wäre, nein, er hält sich an dich. Und das bete ich für mich, für uns, Herr Jesus, dass auch wir das immer mehr erkennen und lernen dürfen, dir zu vertrauen in allen Fragen, in allen Sorgen, auch das, was uns überfordert, wo wir nicht weiter wissen, dass wir zuallererst dich um Rat fragen, dass wir im Vertrauen auf dich handeln, ja, dass wir deine Wege mitgehen, auch wenn du unsere Pläne durchkreuzt, dass wir trotzdem an dir festhalten. Hilf uns, Herr Jesus,
Gib uns die Kraft und den Mut dazu, dir treu zu bleiben. Amen.